Arigato und gozaimasu zum 30. Mal bei unterwegs daheim. Das erste Mal aus einem Auto. Und ja, herzlich willkommen zu unserer letzten Episode aus Asien.
Ja, wie der Erik gesagt hat, wir befinden uns in einem Auto nicht mehr in Asien. Wir sind mittlerweile in den USA angekommen. Aber trotzdem werden wir in dieser Folge euch noch von Tokio berichten. Der Erik hat das Wort gozaimasu erwähnt, was so viel bedeutet wie vielen Dank.
Also Arigato gozaimasu heisst vielen Dank und das Arigato ist das, was wir kennen, ist so ein bisschen zu danken.
Okay.
So ein bisschen die höflichere Form, aber es hat uns 3 Wochen gedauert, bis wir den Vollsatz hatten. Und ja, wir haben wirklich voll Ami-Style eingelebt, wie sich's gehört, mit verwerflichen To-Go-Bechern in Auto, das viel zu viel Benzin schluckt, aber halt einfach der amerikanische Stil ein bisschen weitergeht. Und ich dachte, hey, wenn wir das Auto schon haben für die 5 Tage, die wir möglichst viel Zeit drin verbringen und nehmen auch den Podcast hier innen auf, weil ich glaube, das Audio ist eigentlich sehr gut hier innen.
Ich hoffe es, ja.
Sorry, an dieser Stelle noch für das letzte Audio. Es hat zwischendurch überschlagen. Es war dem geschuldet, dass es sehr laut war von der Umgebung her. Ja, sorry für den. Ich hoffe, es war erträglich.
Ja, und wir sind beide auch noch ein bisschen verkältet. Darum unsere Stimme dann auch noch ein bisschen raspy. Und es hat sich noch etwas geändert. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Ich habe etwa gefühlt 20 cm weniger Haare. Ich glaube, es ist nicht nur gefühlt, es ist, glaube ich, effektiv so. Ich wollte die Haare schneiden, also habe ich dann auch, oder Erik hat das eigentlich gemacht. Und das ist eigentlich ziemlich gut gekommen. Wir mussten es noch ein paar Mal auskorrigieren, aber ja, mal wieder etwas Neues.
Haben wir Mühe gegeben. Bin nicht ganz, ganz zufrieden. Ich habe es schon mal gemacht, wo es ein bisschen besser ist gekommen letztes Mal. Aber es ist ganz okay.
Voll.
Also, würde ich sagen, tun wir Tokio bzw. Asien nochmal aufnehmen. Und ihr seht es am Titel. Wir sind zwischen das Land Tokio und einfach Tokio gewesen. Weil es ist riesig, das Tokio. Auch jetzt, wir haben vorhin die Notizen zusammengetragen und haben gemerkt, hey, wir könnten auch 2 Episoden darüber machen oder 1,5 Stunden darüber berichten, weil es einfach so viel zu sehen gibt. Und wir haben einen Bruchteil von dem gemacht, was man dort könnte machen. Und werden aber gleich so auf die wichtigsten Sachen eingehen. Versuchen, möglichst viel reinzupacken, auch wenn wir es nochmal anschneiden, so ein bisschen. Und vielleicht auch die Sehenswürdigkeit einfach kurz schnell 2, 3 Worte dazu verlieren. Und wir wissen, es gäbe viel mehr dazu zu sagen, aber es reicht einfach nicht in dem Rahmen von diesem Podcast.
Und bevor wir jetzt noch auf die spezifischen Sachen von Tokio zu sprechen kommen, möchte ich dich fragen, was für dich eigentlich so ein bisschen der Unterschied jetzt war von Tokio zu den anderen Städten, die wir besucht haben. Weil es hat einen Unterschied gegeben. Ich glaube, das haben wir schon mal so ein bisschen angetönt.
Also von den anderen asiatischen Grossstädten?
Genau, so also jetzt von Osaka, also in Japan.
In Japan selber. Ja. Es ist der Tourismus hat sich viel mehr verbreitet. Also es ist halt eben, es ist eine 40 Millionen Stadt. Es hat sich viel mehr verteilt. Man hat es nicht so wahrgenommen, eigentlich. Man war viel mehr in diesem japanischen Leben drin gewesen. Als man eben gemerkt hat, Kyoto und Osaka war so ein bisschen mehr, ja, Europapark-mässig im Sinn von, ja, es sind einfach sehr viele Touristen da gewesen. Und
viele Attraktionen.
Und Attraktionen, genau. Tempel etc. Und es ist wie das echte Leben gewesen, was wir jetzt der gesehen haben. Ich sage nicht, dass es das ist, aber das, was wir gesehen haben in Tokio. Ja.
Und hast du es besser gefunden oder schlechter?
Ja, definitiv. Eben genau, vielleicht noch zu dem, wenn ich das aufgreife. Wir haben jetzt auch Japan noch mal ein bisschen mehr geschätzt. Oder ich kann es jetzt für mich sagen, sicher. Letztes Mal haben wir ja so ein bisschen negativ darüber geredet, über mich, also wie ich hier Japan aufgenommen habe. Und nein, es hat mir schon mal ein bisschen besser passt, das Ganze jetzt hier in Tokio, genau.
Gut, ja, wir waren das letzte Mal in einem Park in Tokio, wo wir den Podcast aufgenommen haben. Ich habe aber eigentlich noch nichts von Tokio erzählt, weil wir das alles eigentlich in einer Folge wollten sammeln, wie du schon erwähnt hast. Wir sind auch wiederum mit dem Shinkansen, mit dem Schnellzug von Kyoto, wenn ich es richtig erinnere, von Kyoto auf Tokio gefahren. Das ist eine Fahrt von fast 2 Stunden.
2,5 Stunden.
Und die ist teuer gewesen.
Ja. Also im Vergleich zu der anderen Zugfahrt war ich fast 100 Steine gezahlt, 90 Steine.
Ja.
Und da haben wir schon recht gestunken. Es ist schon recht in die Distanz. Ja, aber es ist...
Und wir konnten unterwegs eigentlich den Mount Fuji sehen. Wir haben eigentlich mit Werden gesehen. es war staublauer Himmel gewesen. Außer vor dem Mount Fuji hatte es eigentlich eine riesige Wolke gehabt. Ja, dann werden wir ihn nicht sehen.
Wir könnten euch jetzt irgendwelche Bilder einblenden, von wie ein Wüschisch wird aussehen. Ja. Das könnt ihr selber schauen, ihr seid mit uns im Reisen, also habt ihr ihn auch nicht gesehen. Das gehört jetzt halt echt dazu. Könnt die Wolke anschauen, die vorher dran war. Scheissdreck.
Ja, wirklich.
Extra reserviert auf der richtigen Seite vom Zug. wir sind dann in Tokio angekommen und haben es schon gemerkt, irgendwie, wo wir dort waren. Das U-Bahn-Netz ist riesig. Also, es ist nicht mehr ein U-Bahn-Netz. Es ist eben, es hat Züge, es hat U-Bahn, es hat Busse, es hat verschiedene U-Bahn-Linien, die fahren, also Companies. Es hat den JR, das ist wie die SBB und die Tickets sind überall anders gültig und es ist auch so, das, was vorher recht einfach war, die anderen Städte, aha, A, B, dorthin, hast du jetzt einfach müssen fünf Sachen anschauen gleichzeitig und nicht mal Google Maps ist mir aber nachher immer das Gefühl gehabt. Ja.
Und man hat Google Maps in der Station innen selber gebraucht, um wieder rauszukommen. Das ist auch noch so, ja, speziell gewesen, das haben wir jetzt auch noch nie gehabt.
Genau, greife jetzt gleich mal vor, Shinjuku, wie man es würde korrekt aussprechen, würde ich sagen Shinjuku, ist ein riesen, ist irgendwie über 7-8 Stück und über eine, keine Ahnung, was für eine Riesenfläche, und nicht mit dem Google Maps einfach geschaut, das blaue Pünktchen, wo das herläuft, wo wir her müssen, dass wir etwa in die Richtung kommen.
Das sind, glaube ich, 52 Ausgänge, oder nicht?
Viel mehr.
Mehr noch? Mehr.
Also ich muss mal einblenden, wie viele Ausgänge es gibt, beziehungsweise das Bild, wo die Ausgänge angezeichnet sind, und die sind entsprechend auch nie näher angeschrieben. Also wenn du den Ausgang B7 hast, oder 7B, wie es auch geheißen hat, ist dann nicht Anzeichnung gewesen, dort, wo du bist, sondern du musst grob in die Region raufen und dort hast du dann mal raus können.
Ja.
Und das war wirklich schon mal beeindruckend gewesen, das so ein bisschen zu sehen. Mhm. Ja, wir sind eben dort angekommen und haben als ersten Programmpunkt auch gerade die Nacht abgemacht gehabt mit dem Jan und mit der Virginia. Das ist schon zwei, drei Mal erwähnt gehabt. Sie sind auf Weltreise, machen aber die andere Tour. Sie haben im Westen angefangen, sozusagen, also Südamerika. Wir sind dann rauf und wir haben ja die andere Route gewählt, haben es genau geschafft, auf einer jeweils einjährigen Weltreise es genau an einem Tag zu treffen.
An einem halben Tag.
Dann sagen wir so, dass wir am gleichen Ort, am gleichen Tag am gleichen Ort sind. Und das war eben das Nacht, wo wir dann Sushi essen zuerst mal.
Ja. Genau, also wir haben Sushi schon einmal getestet aus einem Supermarkt und sind nicht mega, mega Fan davon gewesen.
Das ist so wie Schweizer Sushi im Supermarkt.
Ja. So aus dem Migros eigentlich, ja. Und dann haben wir schon gedacht, ist jetzt das japanische Sushi? Und dann sind wir in eine Sushi-Bar gegangen. Und dort hockt man, also wie der Name eigentlich schon impliziert, wirklich an einer Bar her. Und dann natürlich ist alles auf Japanisch angeschrieben gewesen. Wir haben wieder unser Google-Übersetzen gebraucht. Und ich habe dann dort das erste Mal seit ganz, ganz langem eigentlich auch mal wieder Fisch probiert. Weil ich gefunden habe, hey, das wollte ich machen in Japan. Jetzt wieder nicht mehr. Und es war recht speziell gewesen, weil es so viele verschiedene Fischsachen und Sorten hatte, wo wir gar nicht gewusst, was es ist. Ja. Also wir haben wirklich etwas mit Lachs bestellt und dann war es einfach Eier gewesen. Also, ja.
Genau. Wegen dem sind wir dann am anderen Tag auch nochmal Sushi essen. Und zwar hat uns der Diego und der Marco empfohlen. Mhm. Sie haben wir in Chargal lernen kennen. Und sie hat dann noch Fest mit ihr die Nacht durchgemacht, etc. Und dann haben sie einfach mal geschrieben, ah, dann seid ihr auch zu Tokio, wir sind noch einen Tag da. Sind mit denen noch einen halben Tag um ein Sightseeing machen, ein bisschen in Harajuku, wo wir dann noch darauf zurückkommen. Und dann haben sie eben gesagt, hey, geht unbedingt ins Hamma Sushi. Mhm. Und das haben wir, glaube ich, am gleichen Abend oder am Tag drauf, dann sicher nirgend umgesetzt. Ich glaube, es war der gleiche Abend.
Ich glaube, es war der gleiche Abend, ja.
Hamma Sushi, was heisst das genau?
Also, was es
was
heisst?
Ist es? Genau, also, heisst ja, das ist ja genau, das stimmt. Aber was ist ihr Konzept? Warum sind sie so bekannt? Also?
Genau, also, wir hockt dort an einem Tisch oder an einer Bar her, hat ein iPad und kann dort seine Sushis bestellen oder Ramen, die man will. Und das kommt nachher auf einem Laufband. Also, es ist so ein bisschen ähnlich wie die Sushi-Förderbänder oder Sushi-Trains, wie sie auf Englisch schon heissen, sind. Aber es ist nicht so, dass einfach irgendwelches Sushi kommt, sondern das, was du bestellt hast.
Es wird zurück mit dem Robot bis zu dir hergefahren, du musst es dran nehmen und dann wird irgendetwas anderes geliefert für die nächste Person. Wir warten irgendwie so eine 30 Sekunden bis maximal 2 Minuten eigentlich für die Sushis im Durchschnitt. Und ist also das Hamasushi ist eine Kette, wo es bis zu 500 Filialen, habe ich gemeint, gibt in ganz Japan.
Ah, krass.
Oder 50. Okay. Sie haben einen Haufen.
Ja.
In jeder Grossstadt werden die antreffen. Und es ist sehr preiswert. Also wir sind dort essen für jeweils 10 Franken pro Person.
Und die Menge war wirklich all you can eat. Also wir konnten nicht mehr essen.
Genau. Ja, es ist wirklich absolut zu empfehlen. Und ja, es ist wahrscheinlich, wenn ihr auf Google Bewertungen geht, ja, 3,5 und nicht so gut Sushi. sage ich, für unsere Standards, die wir kennen, ist es sehr gut Sushi für uns.
Wahnsinn. Also ich glaube noch fast nie so guten Fisch eigentlich auch gehabt. Es ist wirklich sehr, sehr, also qualitativ hat mich gedacht, wie wir es beurteilen können, eigentlich sehr gut gewesen für unsere Standards.
Absolut, ja. Hat längstens gelangt für uns. Ja. Ich, das sind wir dann dreimal besuchen, total. Zweimal alleine und einmal dann auch noch am allerletzten Abend, am Abschlussabend mit Lyko, Nat und Jules, wo wir dann in den nächsten Tagen auch noch ein paar Mal getroffen haben in Tokio. Was war dein absolutes Lieblingsessen in, man sagen jetzt mal Tokio, glaube ich, oder in Japan?
Ich würde sagen Japan.
Ja.
Obwohl, eigentlich spielt es keine Rolle, wenn wir es überall gegessen, was ich jetzt wieder erwähne. Das sind nämlich Dandan-Nudels, oder bei uns heisst es sowieso Tam-Tam-Nudels. Ist so viel, ich weiss das Gleiche, oder es hat mir auch gedacht, das ist sehr, sehr ähnlich. Das ist eigentlich auch wie eine Nudelsuppe, wo aber die Suppenbasis noch eine Sesampaste drin hat, oder das eben so ein bisschen cremig ist. Und ja, dann hat es aber noch so ein bisschen Gemüse drin und manchmal noch das Ei oder so. Und sie ist recht würzig und auch ziemlich scharf. Und das ist wirklich ja, mein absolut Favorite. Und ich habe das sicher, ich habe das Gefühl, etwa 8 Mal sicher gegessen.
Ja, auch nicht ganz egal, aber es ist auch einer von meinen Top 3, sage ich jetzt mal.
Ja.
Aber
was ist dein Top 1?
1 ist bei mir Dipping Noodles.
Ja.
Und zwar ist das Prinzip, man hat eigentlich die Nudeln, aber ohne Sod eigentlich nebendran, das sind irgendwelche dickere Nudeln oder so. Und nebendran gibt es ein Töpfchen mit einer sehr, sehr salzigen Bouillon. Und dann nimmt man die Nudeln, eben, und tippt sie drei Portionen rein, raus und tut dann so wie die Soße, die Bouillon-Soße dran. Und ich habe das nicht kennengelernt und es hat mich mega nice gedacht. Man kann so ein bisschen selber spielen, wie salzig das es soll sein und wie viel Geschmack das sie eigentlich soll haben. Ist halt immer mit irgendwie Bouillon oder irgendwie Fleisch. Ja, einfach irgendein Fleischbouillon, wo der Geschmack sehr intensiv ist, aber eben für dich, wo du den Geschmack nicht so gerne hast, oder für einen Vegetarier, Vegetarierin, nicht das ideale Essen.
Nein. Und es gibt aber eigentlich sehr viele Restaurants in Tokio, wo man vegan oder vegetarisch kann essen kann. Also ich habe in der Regel vegan Dandan-Nudels eingegeben und dann habe ich immer ein Restaurant gefunden. Ja, das war wirklich super.
Was wir auch sehr viel gefunden haben, sind Partys bzw. Clubs.
Ja.
Wir haben ein bisschen Pause gemacht. Ich glaube, seit Busan, jetzt 2 Wochen, weil wir nicht mega fit waren etc. Und es war auch nicht mega viel Energie rum. Wir haben aber gewusst, oder auch ich sicher, dass Tokio eine ganz grosse Clubszene hat. Mit sehr vielen bekannten Clubs. Und wir haben gesagt, hey, das müssen wir unbedingt ausprobieren. Mhm. Und da hat uns Jules auch perfekt mitgenommen, eben sie, die wir schon kennt haben von Seoul und von Busan. Ist eben so ein bisschen Japan-affin, ist ja schon gewesen, ich kann ganz wenig Japanisch. Und haben uns mit ihrer Verabredung eigentlich einen klassischen japanischen Ausgang machen am Freitagabend, eigentlich zuerst mal. Was sind die 4 Hauptbestandteile, Larissa, von einem japanischen Ausgang? Oder so wie wir nämlich 3 Mal erlebt haben
jetzt dort. Also zuerst geht man kurz Nachtessen. In der Regel irgendwelche Rahmen. Dann geht man in eine Bar, eins geht ziehen, geht man wieder Karaoke singen und dann geht man Mitternacht in einen Club. So haben wir das erlebt und finden es eigentlich ein super Programm. Es zieht sich dann den ganzen Abend nicht so lange her, weil die Ausgangsszene, also die Clubs, eigentlich erst ziemlich spät anfangen laufen. Und dass man da nicht schon irgendwie am 10 Uhr müde wird und keine Energie mehr hat, kann man sich gut mit Karaoke vertörlen.
Ja, genau. Es gibt sehr viele verschiedene Karaokes, überall eigentlich. Wir haben ein bisschen bessere angetroffen, ein bisschen schlechtere angetroffen. Das Gute ist, es hat eigentlich immer unsere bekannten westlichen Popsongs drin. Also nicht nur japanisch.
Sag schnell, welches ist dein neues Lieblingslied zum Singen?
I would say 7 years. Wie heisst der? Eben Graham.
Graham, irgendetwas.
Once I was 7 years old. Ich habe besser gesungen als sitzen. Und die absolute Go-To-Karaoke-Song?
Ich finde Bleeding Love noch easy von Leona Lewis.
Das ist was Schönes. Das kann ich halbwegs mitsingen.
Ja, das machst du gut mit.
Muss länger. Ich weiss eben auch, am ersten Abend mit Jules alleine ausgegangen. Am zweiten Abend war sie mit ein paar japanischen Kollegen unterwegs gewesen. Und dort sind wir eben mit 12, 13 Leuten, sind wir Karaoke singen, eine Stunde lang, jetzt haben wir so ein Räumchen, das man zahlt für eine gewisse Zeit. Und er hat auch noch Drinks inklusive, kann es auch Lücke und Drink sein, für eine Stunde.
Cocktails und alles.
Alles Mögliche. Ja. Muss sagen, zwar Cocktails, beziehungsweise ist so ein bisschen Zuckerwasser hier, viel, sind uns ein bisschen sehr verdünnen. Wiederum Bier ist schon dabei gewesen und, ja, wir sind 15 Stutz pro Person für Karaoke singen und eine Stunde lang, Prost. Von dem her, eigentlich ein recht fairer Deal, den wir dort mit ihnen am Singen waren. Mhm. Das war cool, ein cooler Abend. Mhm. Und was auch noch speziell war, wir sind in Roppongi Ausgang gegangen. Das war der erste Abend.
Das ist ein anderes Viertel Roppongi.
Genau. Ja. Wir sind drei verschiedene Viertel im Roppongi-Viertel sind wir Ausgang gegangen. Und dort war noch speziell im Club, wo wir rein sind, hat es geheissen, Frauen sind gratis, Männer zahlen.
Ja.
Was haltest du von dieser Regelung grundsätzlich allgemein? Oder das, überall ist es so, dass Männer mehr zahlen als Frauen oder Frauen gar nicht zahlen für die Clubs.
Also ich verstehe insofern, glaub, der Hintergrund, dass sie halt so ein ausgeglichenes Verhältnis an Frauen und Männer in einem Club haben. Aber ich finde es eigentlich nicht okay, dass Frauen gar nicht zahlen und Männer deutlich mehr. Also ich finde irgendwie, vielleicht, es sollte irgendeinen anderen Weg geben, um so ein Gleichgewicht herzubringen.
Ja, ja. Sehr speziell für uns ist es ja eigentlich egal, weil wir zahlen es ja eh immer sozusagen zusammen. Sprich, also ja, ist echt der Preis durch zwei eigentlich, und wir zahlen total. Was aber in dem Club cool war, wo wir reingegangen haben, gesagt, ja, dafür free drinks.
Like all you can drink.
Also was, free drinks, Gugus. Das ist ein dummer Spruch, um die Leute zu holen. Gehst du auf und hast gesagt, ja, hier spar bis um 1 am Morgen, oder wie sie hier eben sagen, 25 Uhr. Also der Club bis um 1 offen hat, ist es 25 Uhr, und bis um 3 offen hat, schreiben sie 27 Uhr.
Macht noch nie gesehen.
Noch nie gehört, aber ist eigentlich noch clever, dann weiss man, es ist immer noch der gleiche Tag.
Genau, der Tag hat wie nicht aufgehört, ja.
Der Club selber ist Jumanji, hat er geheissen, ist jetzt nichts mega Spezielles gewesen, aber schlussendlich für irgendwie 7 Franken Eintritt gezahlt hat, und die Schulz gar nichts.
Und er konnte trinken.
Ja, ist es eigentlich noch ziemlich easy gewesen.
Ja, was ich generell ein bisschen Mühe habe in den Clubs, vor allem gerade in Tokio, dass echt gerockt wird. Drin.
Ja, das ist es.
Das so. Sind wir uns irgendwie nicht mehr so gewöhnt von der Schweiz, weil, ja eben, es hat viel mehr bei uns. Und es hat es in gewissen Clubs auch gehabt, aber sonst kommt mich nicht mein Aschenbecher raus, weil da bin ich nicht mega, mega Fan. Ja,
das ist ein speziell. Ja. Wir sind dann am zweiten Abend, das war am Samstag, haben wir gleich den Zweitäger gegeben. Sind wir dann das Shibuya, nein, das Shinjuku.
Shinjuku
sind wir dann in den Ausgang gegangen. Genau, nicht nachdem wir mit der ganzen Gruppe unterwegs waren. Wir können uns, glaube ich, sagen, es war der beste Club, wo wir in Tokio waren. Und einer der besten, wo wir auch allgemein
definitiv. Das war wirklich der Wahnsinn. Also, wir sind dort reingekommen und haben zuerst gedacht, ja, also, wir sind wie mit null Erwartung hergegangen. Und dann sind wir dort reingekommen. Er war wirklich brettschvoll in der Club. Es war halt am Wochenende. Mhm. Obwohl das hier keine Rolle spielt. Kommen wir noch darauf zurück. Und er hat sich vorne bei der Bühne so wie einen curved LED-Bildschirm, wirklich ein riesiger
LED-Screen.
Er hat einem, also, je nachdem, wie nahe du bist, vor der Bühne gestanden, hat sich wirklich eigentlich den Bildschirm umgegeben. Hm. Es hat Tänzer und Tänzerinnen gehabt, und auch die Musik ist mit den Bildschirmen, also was sie gezeigt haben, sehr gut abgestimmt gewesen.
Es hat gute Visuals gehabt, gerade zu Dubstep. Oder, allgemein, es war EDM-Musik gewesen, also von David Guetta zu Dubstep, zu irgendwelchen Remixes von Last Resort von Papa Roach. Also sehr wild durcheinander eigentlich, aber sehr für die breite Masse. Also es ist jetzt nicht der Club, Nischenclub, wenn ihr etwas ganz Spezielles sucht, sondern hey, es ist ein Mainstream-Club, absolut, und man kann auch sehr viel Schlechtes über die Clubs sagen, aber schlussendlich, es ist gute Stimmung, es ist gute Musik, es ist eine gute Lichtshow hinten dran. Ja, du hast 10 Stunden Zeit gezahlt, ich habe 20 gezahlt, aber
es ist es wert gewesen.
Es ist wert gewesen, es ist voll
die Musik ist
nice
so gut gewesen, hat mich gedacht. Und was auch noch speziell ist, in den Clubs, es hat, ich weiss nicht, wie es ist auf den Männer-WC, aber auf den Frauen-WC hat es so eine ganze Abteilung, wo man sich noch parat machen kann. Es hat ein Haarglätt drin, es hat einen Lockenstab, es hat Haarspray, Deo, alles Mögliche. Das ist schon noch nice.
Jetzt nicht bei den Männern. Wer heute das Recap hat gesehen von dem Ganzen, ich habe es auf Facebook, auf Instagram, TikTok, überall ins aufgeladen. Clubbing in Tokio, wo der schnelle 15 Sekunden Zusammenfassung hat, die etwas emotionaler ist mit Musik hingelegt, als das, was wir da hier erzählt haben. Der dritte Club ist näher der in, der war in Shibuya gewesen.
Ja, der hat geheissen Atom.
Atom geschrieben. Ja. Ein bisschen zynisch eigentlich, wenn wir da von Hiroshima reden.
Das ist
so, ja. Vorher fallen wir jetzt auf. Ja. Aber ja, also Atom ist ja etwas anderes eigentlich. Ja, und zwar ist die Initiative von Luc und Nat gekommen.
Mhm. Genau, Luc und Nat, oder vor allem der Luc, hat gesagt, er würde gerne nochmal in den Ausgang gehen hier. Und Nat war da auch offen gewesen. Und dann haben wir gefunden, hey, wir wollen unbedingt noch in Shibuya in den Ausgang gehen, weil das halt so ein anderes Innenviertel ist. Wir haben auch dort wieder einen mega coolen Abend zusammen gehabt. Wir sind fein essen. Wir sind in eine Bar gegangen.
Wir sind zu Kiel, in die Kiel gegangen. Kiel sind wir gegangen.
Kirche.
Genau.
Ja, auf jeden Fall war das eine Bar. wo wirklich innen draussen wie eine Kirche. Es haben Nonnen dort gearbeitet, an der Bar oder als DJ aufgelegt. Es hat die klassischen Bänke dort drinnen, wie der Kirche. Es hat sich jetzt nicht mega geeignet, um gross zu kommunizieren miteinander. So.
Nur wirklich wie eine Kirche in eine Richtung gehockt ist.
Ja.
Also auf dem Skilift hat es noch ausgesehen.
Aber die Musik war mega nice gewesen. Und dann sind wir anschliessend, wie sich das gehört, Karaoke singen. Hat auch Spass gemacht. Und dann sind wir eben in den Club gegangen, in Shibuya, den Atom. Wie hast du den gefunden, wirklich zu mangeln?
Er war etwas weniger gut gewesen, aber immer noch sehr gut. Es hat auch drei verschiedene Floors gehabt, ein Main Floor. Die Musik war schon sehr vergleichbar gewesen, eigentlich. Ein bisschen kleinere LED-Screens hat es hinten dran. Du weißt, wo sie immer noch genug gut gewesen, absolut hinten dran. Es war nicht gleich gewesen wie im ersten Club, aber auch hier. Und was ein ganz grosser Pluspunkt war, ich weiss nicht, ob es einfach an diesem Club geschuldet war oder generell im Talk ist, es war ein zischter Abend.
Genau, da können wir den Schluss wieder ziehen, was ich vorher auch gesagt habe. Eben, es war bratschvoll am Wochenende, am zischten.
Und zischten. Und eben, es waren nicht Touristen da drin. Nein. Klar, es ein paar Touristen gehabt, aber 90% der Leute da drin waren Japaner und Japanerinnen, die, keine wie sie da gemacht haben, am zischten Abend, bis am Morgen um 3-4 Uhr am Fest waren.
Ja.
Aber auch hier, coole Erfahrung irgendwie und, ja, ist auch wieder so ein Mainstream-Club, wo man, wenn man ein bisschen online geht, gelesen, sehr viel schlechter darüber geredet wird. Aber schlussendlich, hey, es ist, sie bringen, was sie, was man erwartet. Und, ja, wenn ihr etwas Lokales oder Hipsterig sucht oder so, dann müsst ihr ein bisschen andere Ecken gehen. Aber dann müsst ihr eben auch Japanisch können oder Connections haben zu den Leuten, dass ihr ein bisschen dazukommt. Und, ja, das sind wir halt nicht. Und von dem her haben wir das so halt oberflächlich genossen.
Ja, es blieb ich arigato gozaimasu. Und da kommst du manchmal auch schon weit, aber wenn sie nicht zurück auf Japanisch antworten, sind wir aufgeschmissen.
Was sie auch machen, sie reden nicht sehr Japanisch, viel Japanisch mit dem, für die Stille zu überbrücken, oder sie reden einfach in das Programm runter.
Wir sind aber so, hi, arigato.
Ja, oder irgendwelche Sicherheitshinweise bei der einen Bahn, um dann darauf zurückzukommen, wo sie einfach ihre Sicherheitshinweise und dann fragen sie, okay, und ist einfach so, ja.
Du musst nicht das Okay-Zeichen machen, um vom Tauchen her kennen.
Ei, ja. Ei.
Schon lustig.
Machen sie auch immer so. So jedes Jahr eigentlich.
Ja. Und eben, wir haben erwähnt, wir waren vor allem in drei Bezirken, eben in Shinjuku, Shibuya und Roppongi. Und sonst noch zu Shinjuku, das ist ein Ort, vor allem, was sich sehr rentiert, diesen Abend zu besuchen. Es hat enorm viel, wirklich die typisch asiatischen Leuchtschriften. Man kann hier durch die Strasse laufen, kommt aus dem Staunen fast nicht raus. Was dort recht speziell ist, es gibt auch noch so ein Crossing, also wo Leute die Strasse überqueren. Und dort hat es einen riesen LED-Bildschirm mit einer 3D-Katze drin. Und das ist schon mega, mega herzig gewesen, zum sehen. Das ist sicher auch ein Highlight, habe ich gedacht. Und dann eben Shibuya ist so ein bisschen, denke ich, ein bisschen kleiner als Shinjuku. Also die Gassen sind in dem Sinne kleiner, es ist alles ein bisschen konzentrierter.
Und der Bahnhof ist immer noch riesig, grösser als Zürich HB, ja. Aber immer noch kleiner.
Genau. Und wir haben in Shibuya eigentlich auch gut Läden. Ich habe jetzt nichts gefunden in diesen Läden. Ich bin dann noch so ein bisschen durch die Malls durchgegangen, oder durch die Mall, die 109 heisst, ist die bekannte an diesem Shibuya Crossing. Und das ist halt echt, die Mode entspricht nicht ganz mehr die japanische Frauenmode. Ich glaube, ich tue mehr eher, eigentlich so ein bisschen im Vergleich zu den Japanerinnen, ein bisschen maskuliner oder ein bisschen genderneutraler anlegen oder wie immer. Mit ein paar Bilder einblenden, ich habe auch ein bisschen gefilmt in dieser Mall. Aber es ist sehr viel, so ein bisschen Röckli und so ein bisschen der Maid-Style, den sie haben. Wo eben ja nicht so mies ist. Und jetzt sind wir hier in USA und ich fühle mich jetzt wieder voll bei den Leuten.
Genau, vielleicht eben der Maid-Style, das Hausmädchen, das klassische, bei uns sehr sexualisierte Bild, ist dort einfach so ein Schönheitsideal oder ein Style, den man einfach dreht. Es gibt Leute, die lieben es, es gibt Leute wie mir, die es interessant finden zum Anschauen und es gibt wahrscheinlich auch viele Leute von euch, die die Aufnahmen sehen, weil die Leute laufen dann so tatsächlich um. Wie kann man so etwas anlegen, wenn es nicht gerade im Schlafzimmer ist und das ist öffentlich?
Das oder eine Fasnacht?
Oder eine Fasnacht, vielleicht noch knapp, genau.
Ja, weil es auch schon sehr kurz und knapp geschnitten. Ja.
Gut, wir sind, wie gesagt, wir sind in Shibuya, haben wir 4 Tage, haben wir das Hostel gehabt, in Shinjuku sind wir 5 Tage gewesen. Und von dort aus haben wir ganz viele so Tagesausflüge eigentlich gemacht oder einzelne Aktivitäten. Und da haben wir ein paar Sehenswürdigkeiten, wo beide, oder jeweils, ich frage dich, oder du fragst mich zu einer, die dir vielleicht mehr gepasst hat, innerhalb von 20-30 Sekunden sagen, lohnt es sich? Wie war es? Vielleicht, was hat es gekostet, so ja oder nein, zum gehen?
Mhm. Also, Eva, let's go. Wir haben den Katzentempel besucht. Er heisst, glaube ich, Garachuku-Tempel. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Das ist ein Tempel, wo es enorm viel von diesen weissen Glückskatzen hat, die so mit der Hand winken. Der Hintergrund ist, dass offenbar mal eine Katze, ein Fürst, hat in einen Tempel reingelockt und ihn so vor einem Blitzschlag bewahrt hat. Er hat dann im Namen dieser Katze so einen Schrein aufgebaut. Und jetzt ist es so, dass die Leute herkommen, die Katze kaufen, sich einen Wunsch ausdenken oder auch aufschreiben und dann die Katze dort platzieren. Und wenn der Wunsch in Erfüllung ist gegangen, könnte man sie eigentlich wieder holen. Leider hat der Laden dann zurück mit den Kätzchen, wo wir sie dort waren. Hätte ich vielleicht auch noch eine gekauft. Aber man ein paar Bilder einblenden und ja, ich habe schon noch schön gefunden, so ein Meer von diesen weiss-roten Kätzchen.
Kläglich versagt.
Mit was?
Sorry, jetzt habe ich gesagt, nochmal Hurti, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Was gibt es dort zu machen?
Okay, es lohnt sich. Kätzchen anschauen. Ja, aber es ist noch speziell gefunden. Okay.
Also, der Shibuya Park heisst Gyoen Park. Der ist direkt neben der Shinjuku Station. Und dort gibt es sehr viel Sommerpicknick, ist super schön. Ist dort, wo wir den Podcast aufgenommen haben, mit Zahlt für 500 Yen, kann das sein, Eintritt, was 3 Franken ist. Und lohnt sich, ist cool zum Picknicken, sehr, sehr viele Leute dort. Kann man absolut empfehlen an einem schönen Tag.
Das nächste, Harajuku, haben wir schon erwähnt, ist ein weiteres Quartier. Das ist so eine kleine Innenszene dort. Mit sehr viele so spezielle Kleidergeschäfte. Und ist schon bekannt zum Grepe essen. Wir haben dort ein Grepe irgendwie mit Schokokuchen, Aperi, Rahm und Äpfel drin. Sehr, sehr fein war. Ist auf jeden Fall wert, dort durchzulaufen. Hat auch viele herzige kleine Läden.
Gut, dann kommen wir grundsätzlich zur ganzen Autoszene in Tokio. Die ist ja sehr, sehr gross. Wir kennen es aus dem Film Tokyo Drift von Fast and Furious. Auch für mich als kleiner Autofan, vor allem in meiner Kindheit, eher Autofan, war sehr cool. Es ist jetzt nicht etwas, was man generell kann anschauen kann, beziehungsweise man kann so Tours buchen. Aber es hat sehr viele Autos rumfahren, getunte Karren etc. Sehr viel zu sehen und sie werden auch gerne gesehen und man kann es halt auch anschauen. Und sehr etwas zu empfehlen oder darauf zu achten, sicher, wenn man in Tokio ist.
Genau, das nächste Shibuya Skywalk. Das ist recht bekannt oder Social Media. Das ist eine Aussichtsplattform über Tokio, wo man auf das Shibuya Crossing sieht und man so auf eine Rolltreppe fahren kann, wo alles Glas rundherum ist. Man muss allerdings genug früh reservieren, weil das sehr schnell ausgebucht ist. Also wenn ihr das besuchen wollt, schaut so sicher 2 Wochen vorher. Haben wir, glaube ich, gemacht. Mhm. Und ja, ich habe es recht schön gefunden, cooler Ausblick gewesen. Teuer, aber gut.
Genau. Generell kann man sagen, bei Aktivitäten schauen, dass ihr die am Wochenende macht, mhm, weil die Japaner sind auch sehr reisefreudig. Und das zweite, dass ihr frühzeitig bucht, so gewisse Sachen, wenn ihr die machen wollt. Joypolis nehme ich noch rein. Das ist so ein kleiner Europapark, sehr kleiner Europapark, der innen ist. Indoor zahlt ihr irgendwie 25 Franken, könnt ihr ein paar Aktivitäten machen. Ja, ist okay gewesen, aber müsste ich jetzt nicht nochmal machen. Genau. So. Ja. Das ist beim Skywalk, Liberty Walk. Sorry.
Liberty Walk. Genau, Liberty Walk ist eigentlich ein Ausflug auf New York, weil sie dort Freiheitsstatue hergesetzt, warum auch immer, und wie die Brooklyn Bridge. Und dort hat es eben auch recht viel so von der Autoszene umeinander. Und es ist noch ein Shopping-Center, so ein spezielles Areal. Aber wenn man Zeit hat, finde ich noch schön, vor allem im Sonnenuntergang, wenn man dort vorbeigeht.
Mario Kart kann man auch machen, wir haben es nicht gemacht, aber es hat sehr viele Go-Karts von der Stadt rumfahren, mit dem Hintergrund des Nintendo etc. Und eben entsprechend noch Mario Kart, die aus Japan kommt ursprünglich. Und da kann man auch so Tours buchen. Auch ändern teuren Spass, hat aber noch lustig ausgesehen zu machen. Mhm. Das ist vielleicht noch so etwas. Und als letztes, Don Quixote, Larissa. Kurz behalten, wirklich.
Okay, kurz. Okay, kurz.
Was ist es?
Es ist ein Laden auf 7 bis 8 Stück, wo man wirklich alles findet über Essen, Schminksachen, Kosmetikprodukte, Souvenir, Markensachen. Und er ist ein riesen vollgestopfter Laden. Und ich habe einfach dir mal gesagt, Erik, ich muss im Fall sich dort allein rein. Und du warst im Podcast-Schneider, bin ich gegangen und habe mich dort, glaube ich, 1 bis 2 Stunden verdörlt. Ich habe nicht viel gekauft. Ich habe gerne mehr gekauft. Und ja, das ist auf Alphabet-Besuch wert.
Was sicher ein Must-Do ist in Tokio, ist das Teamlab. Mhm. Und da werden wir jetzt auch, ich hoffe, es war nicht stressig, aber wir wirklich altes Zeug schnell heute aufnehmen.
Weil wir kommen noch ein bisschen zu einem spannenderen Aspekt. Ne?
Genau, wir haben das Teamlab aber noch gemacht und da können wir schon heute Minuten zwei drauf eingehen. Das Teamlab ist eigentlich so ein Erlebnismuseum, Ausstellung, wie eine Kunstausstellung, kann man auch fast sagen. Wo es so verschiedene,
interaktive
ja, genau. Wo es acht verschiedene Räume gibt. Wo man, ja, man kann es eigentlich gar nicht gross beschreiben. Schaut die Bilder an, jetzt, die heute im Hören sind, müsst ihr schnell das Handy auftun.
Und, soll ich schnell, es gibt zwei. Es gibt Planets und Borderless. Mhm. Wir haben nicht gewusst, dass es zwei gibt. Ich meine, es gibt Planets. Wenn ihr dorthin gehen wollt, ich würde auch in beide gehen, wenn es würde, wenn es zeitlich wäre aufgegangen, wenn ich es staggeln kann. Und unbedingt eben auch vorher buchen. Das ist jetzt so etwas, wo wir, glaube ich, irgendjemand vor 5-6 Wochen gebucht haben. Mhm. Ich glaube, das war sogar noch auf den Philippinen gewesen. Also wirklich schaut genug früh, weil sonst kommt ihr nicht rein.
Es hat 8 verschiedene Räume, einen Wasserfall am Anfang, wo man, was ich clevererweise will, man geht barfuß rein, allen sozusagen wie die Füße waschen. Das ist echt mal clever gemacht, man merkt es nicht, das ist eine Kunstinstallation. Dann, es hat ein Küssiland sozusagen, es ist wie eine Gummizelle, kann man noch ein bisschen negativ sagen.
Stimmt,
wo man drin rumkumpen kann, wo alle wieder zum King werden. Es hat den ganz bekannten LED-Raum, wo LED-Streifen vom Himmel hängen, mega viel, und die dann, ja, verschiedene Farben leuchten. Es sollte so Sterne sein, eine Galaxie, sollte es eigentlich darstellen. Ein riesen Koi-Aquarium hat es gehabt, mit so wie Milchwasser ist es gewesen, und mega schöne Projektionen eigentlich.
Also nicht echte Käus,
ja, genau. Also Projektionen, ja. Die drinnen sind. Und dann haben wir das Bälleland. Das sind so riesen aufblasbare Bälle, so Beachbälle eigentlich. So 1,80 Meter, 90 gross, hätte ich gesagt. Oder eben recht gross, wo verschiedene LED, mit LEDs beleuchtet werden. Ja, sieht auch mega nice aus. Und ich habe gesagt, auch fast das Highlight. Ja, zwar nicht der LED-Raum war das Highlight gewesen, aber das zweite ist der Blumentom gsi. Es war wie ein Planetarium gsi, wo man, ja, so verschiedene Blumenmuster sind projiziert worden, und wir können herlegen und das Ganze geniessen. Und am Schluss hat es noch zwei kleine Sachen gehabt, wie Silbersteine hat es noch gehabt.
Eier, so wie
Silbersteine. Ja, Eier, ja. Irgendwie. Es war jetzt mehr eine Kunstinstallation gsi, als es irgendwie interaktiv wär gsi. Und der letzte Raum war ein Spiegelsaal, beziehungsweise ein komplett verspiegelter Raum gsi, wo dann echte Orchideen vom Himmel sind, von der Decke sind runtergekommen und wieder rauf sind gegangen. Und wenn man sich dort drunter gelegt hat, sind die ganzen Orchideenstreifen auf einem zugekommen. Und es war recht cool, es hat halt wirklich nach Blumen geschmeckt da drinnen.
Das und auch schon im Dom, den du vorher erwähnt hast, auch der hat es nach Blumen geschmeckt. Also sie auch probiert, eigentlich das Erlebnis nicht nur visuell und physisch herzubringen, sondern wirklich auch mit den Gerüchen. Das habe ich recht cool gefunden.
Alle Sinne eigentlich so ein bisschen bespielen.
Genau.
Aber absolut zum Must-Do. Ja. Teamlab Planets war das. Das Borderless ist, glaube ich, ganz so gut.
Mhm.
Und kostet wie viel?
20, 25 Franken.
Bis dort.
Das ist nicht. Wirklich, wir haben es von einer Weile gekauft. Also es ist, ich finde, der Preis ist gerechtfertigt, für das, was wir erlebt haben.
Ja, definitiv.
Und das ist das OZ.
Und generell kann man sagen, bei den Aktivitäten allgemein, Skywalk, das, was wir gemacht haben, Joy Police, es gibt nicht eine Zeitbegrenzung, sondern du kannst wahrscheinlich so lange drinnen bleiben, wie du willst, kannst schon eine zweite Runde machen, etc. Empfiehlt sich aber, eher früh zu gehen, weil aber irgendwann hat es dann Leute, die später kommen, mit so Zeitslots. Mhm. Und der lohnt sich dann schon, wenn ihr früher seid, weil es füllt sich dann auch schon mit der Zeit, wo eben die Leute zum Teil auch nicht rausgehen.
Das ist so, ja. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt noch so ein bisschen zu Fun Fact und speziellen Sachen von Japan, die wir auch in der letzten Episode erwähnt haben, aber wir noch eine Riesenliste haben, weil auch nicht mehr alles reicht. Aber ich glaube, ein paar, die uns echt gerade aufgefallen sind, die wir noch aufgreifen. Das eine wäre Vögelingenzwitscher in den U-Bahn-Stationen. Wir haben uns so ein bisschen gefragt, ja, für was das ist. Wir haben das dann nachgeforscht. Und offenbar ist es das so, dass Leute mit Sehbehinderungen durch die Vogelgeräusche die Ausgänge finden. Also einerseits den Zugang zu den Liften und andererseits die Aufgänge zu den Stegen oder Rolltreppen. Und es gibt auch verschiedene Vogelgezwitscher, ich glaube, 3 verschiedene. Je nachdem, welches das ist, beschreibt es eben Zugang zu einem Lift, zu einem Steg oder zu einer Rolltreppe. Und das finde ich mega, mega clever, weil es, also es ist schon schwierig, ohne Sehbehinderung sich dort zurechtzufinden.
Definitiv.
Und darum finde ich es mega schön, eben nicht nur die Streifen am Boden, die es natürlich auch hat, sondern dass es eben etwas Audio, wie sagt man, Auditives?
Auditives hat, plus wir kennen sie ja bei uns, irgendeine Ampel oder so, das ist das wo ja genau für das gemacht ist, aber hier in einer U-Bahn, was eh auch für uns, wo wir haben ja das zuerst nicht gewusst, wenn ich das Vogelgezwischer gehört, ich dachte, das ist noch schön, dass sie so ein bisschen das
drin bringen
und dort nicht noch ein weiteres mechanisches oder elektronisches Geräusch ist. Das ist noch recht cool gemacht. Etwas anderes, was mir hier ist aufgefallen am Anfang, oder uns beiden, und erst sehr spät sind wir aufgeklärt worden darüber, ist, sie haben wie wir auch sehr viel Anglizismen drin. Japanglisch, sagen sie dem, glaube ich, eigentlich. Das Englisch, wie Deutsch-Englisch, ist hier Japanglisch. Gewisse Wörter, die es halt nicht gegeben hat auf Japanisch, werden jetzt einfach übernommen. Schaut's, okay, zum Beispiel. Aber eins, was uns immer aufgefallen ist, beim Zahlen war, wenn sie gefragt haben, Gardo. Ich dachte, was ist Karte? Und dann habe ich gesagt, die wollen Karte, also wir wollen mit Karten zahlen. Und dann dachte ich so, warum ist jetzt eins im Akzent in dieser Sprache, aber warum tut man ein O hinten dran? Es ist ja Card oder Gad, wenn wir es so aussprechen, wie die Japaner Zeug aussprechen. Und Jules hat uns dann aufgeklärt, dass sie einfach gewisse Wortlaute ja nur haben. Sie haben nicht Buchstaben wie wir, sondern Silben sozusagen eigentlich. Und sie haben keine Silben für D. Sie haben nur eine Silbe für D-O. Und entsprechend wird dann die Silbe Car, das haben sie, mit der Silbe D-O zusammengesetzt. Von dem ist es dann Cardo, weil sie das Wort Card nicht können schreiben können. Und das ist nur eins von ganz, ganz vielen Beispielen, was sie hier haben. Sie sagen auch nicht Metro, sie sagen Metoro. Und das ist auch der gleiche Ansatz. Das ist noch recht interessant, dass sie eben kein D aus T haben, wahrscheinlich, was hier für sich steht. Was hier auch sehr auffällt, ist, dass das Frauenbild eben durch die Mates etc. sehr sexualisiert ist und dem haben wir auch ein bisschen nachgehen, von wo das kommt. Und du bist dort so ein bisschen in Research reingegangen.
Genau. Also, wir haben uns vor allem auch gefragt, wie sich es mit der Prostitution hier verhält, ob das legal oder illegal ist. Weil es gibt sehr viele eben Maid-Cafés, sind die Cafés, wo Frauen so eben wie Bedienstete eigentlich gekleidet sind. Und dann gibt es aber auch Soapland. Und noch Kontaktcafés. Und wir haben herausgefunden, dass die Maid-Cafés einfach, ja, rein einfach verkleidete Frauen, die dort arbeiten. Soapland ist es so, dass dort Frauen arbeiten, die Männer einseifen. Und Kontaktcafés ist, wo primär Männer in Kontakt mit Frauen dort kommen. Und dann haben wir uns eben so ein bisschen gefragt, ja, wie weit geht das Ganze? Vorhin kurz Prostitution angesprochen, der Sodi ist nicht legal in Japan. Aber der Prostitutionsbegriff ist anders definiert als bei uns. Es ist nämlich so, dass unter Prostitution eigentlich nur der Geschlechtsverkehr gegen Entgelt fällt, aber nicht darunter fällt jeglicher Verkehr, der nicht mit Penetration zu tun hat. Und darum haben sie dort auch so ein bisschen eine Grauzone. Und die andere Grauzone wäre, dass es nur Prostitution ist, wenn die stattfindet zwischen zwei Personen, die sich vorher nicht kennen. Also kann man eigentlich das ziemlich gäbig umgehen, indem sich ja, Personen Leben lernen kennen und auf Englisch Acquaintances werden. Und dann ist das Ganze dann legal. Und für das sind eben primär die Soulplans und die Kontaktbars da, um den ersten Kontakt herzustellen und dann anschliessend in andere Dienstleistungen zu übergehen, die das Ganze dann legal macht. Und es ist eben sehr, sehr präsent, das Ganze. Wie ich erwähnt, es gibt sehr viele Regionen, wo das offen angeschrieben ist, die verschiedenen Kontaktbars, die Maid-Cafés oder auch die Soulplans. Und ja, es hat auch sehr viele Bilder von halt Frauen, die sehr, sehr sexualisiert dargestellt sind. Was irgendwo durch noch so ein bisschen befremdlich ist in einer Kultur, wo man sonst eher so ein bisschen zurückhaltend ist.
Genau, und auch das Bild, wie sie sexualisiert werden, sage ich jetzt mal nicht so übertrieben gesagt, wie in der westlichen Welt, à la Pamela Anderson, halt sehr weiblich etc., mit grossem Brustumfang etc., sondern sehr Meitschi-haft, wie man es so ein bisschen eben sieht auf denen. Und so die Stimmlage etc., wie sie mit einem reden. Und wir sind auf das Thema nicht aufmerksam geworden, weil wir ein grosses Interesse an Prostitution haben, sondern weil einfach, es ist sehr präsent auf der Straße, es hat sehr viele junge Frauen oder auch zum Teil Männer, die mit eben gewissen Schildern auf die verschiedenen Bars hinweisen und auf die Dienstleistungen. Und eigentlich überall sind die präsent. Wegen dem müssen wir uns dann so ein bisschen fragen, hey, was machen die genau, wenn die uns einfach in Clubs reinholen etc. ja, und eben, wir sind dann dort, oder vor allem hier in die Research reingegangen, ist das dann so ein bisschen gefunden. Und wenn sie es aufnehmen, es ist sehr präsent dort, dass ihr das so ein bisschen wisst, was der dann auch abgeht, weil es ist einfach ein Teil von japanischer Kultur, oder gibt es speziell in Tokio, aber Osaka haben wir so gesehen.
Genau, ja. Ja, dann noch sonst zu einem weiteren Fakt. Es ist so, dass es in Japan generell einfach kaum Abfallkübel draussen hat. Es ist ja so, dass wir sehr viel in diesen Convenience Stores jetzt Mittag gegessen, was halt ja, mit dem verbunden auch Abfall generiert. Was nachher schwierig war, einen Abfallkübel zu finden. Oft ist es so, dass es in den Stores innen Kübel hat, aber auf der Straße findet man die einfach nicht.
Ja, das ist so speziell mit einer Tose voll Köder und Plant eigentlich. Oder wenn man Köder sieht, sieht er es eigentlich so fast wie ein WC. So, endlich kann ich meine Köder hier loswerden. Ja. Und dann, fortschiessen. Ja, ich glaube.
Es ist noch einer, möchte ich noch
erwähnen. Okay,
weil das ist mir nämlich, da habe ich gehört in einem Video und habe ihn dann selber live gesehen. Es ist so, dass Japaner und Japanerinnen offenbar oft eine Lumpe dabei haben und der hat mehrere Funktionen. Das eine wäre zum Beispiel einfach einen Tisch zu reservieren. Weil wir waren in einem Restaurant und dann habe ich gesehen, der Tisch ist noch frei. Es ist aber eine Lumpe drauf gelegen. Also, könnte das sein? Ich bin daneben gestanden, habe es beobachtet und es ist effektiv nach einer Frau mit ihrem Essen gekommen, hat die Lumpe wieder sauberlich zusammengelegt und das Täschchen da. Und die andere Funktion, die er hat, ist, dass es oft keine handtrocknen Tücher hat auf der Toilette, dass man die Hänge eben nicht trocknen kann. Und das ist schon noch lustig, so die Lumpen-Reservationstechnik.
Die deutschen Japaner in dem Fall
mit
dem Badetuch auf einen völligen Stuhl legen, haben sie einfach den Schnuller, wo sie drauf tun.
Genau.
Hey, aber es gibt noch so viele andere Sachen, die nicht aufgeschrieben haben, wo du einfach durch den Tag denkst, schmunzelst für dich, denkst, was machen die genau, warum? Wir können es, glaube mit diesen Worten so ein bisschen abschliessen. Hey, es lohnt sich definitiv zu kommen, weil es in der letzten Episode von meiner Seite nicht sehr positiv tönt hat, aber hey, es lohnt sich unbedingt zu kommen. Aber ich oder wir empfehlen sicher auch Talk jetzt noch einmal unterstrichen. Es braucht Geld und kommt einfach für Ferien hierher. Drei
und
Wochen Ferien,
so,
vier Wochen Ferien. Perfekt, wenn ihr auch nur Tokio machen für eine Woche, 10 Tage. Auch tipptopp. Aber eben, Reiseland ein bisschen schwieriger, für mich unterwegs sein, aber hat es sicher genau gleich gemacht. Und bei uns keine Sekunde sind wir gegangen.
Es ist eine sehr interessante Kultur und ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen zu besuchen.
Definitiv. Jo, dann können wir wie immer zu unseren Reisetipps. Und heute haben wir noch einen kleinen Zusatztipp, der nichts mit Reisen zu tun hat, aber den tun wir dann mit dem Japan noch abrappen. Und zwar der erste wäre, ich nenne es so ein bisschen die Vier-Taschen-Taktik beim Reisen. Und eigentlich absolut das Basic 101 für jede Backpackerin, die länger reisen oder einfach unterwegs sein. Und zwar empfehle ich euch, nehmt einen grossen Rucksack mit, der euch das ganze Zeug drin hat. Ja, logisch. So wie wir ihn haben, Lulu und der Richi. Nehmt einen kleinen Rucksack mit, wo ihr die Wertsachen dabei habt, wo ihr alles dabei habt, was ihr eigentlich vorher tragt. Nehmt das Bauchtäschchen mit, das haben wir auch schon empfohlen, wo ihr durch den Tag eigentlich braucht.
Oder die Uniqlo-Bag.
Oder die Uniqlo-Bag, einfach ein Handtäschchen, etwas kleines, wo ihr wirklich, wenn ihr durch den Tag unterwegs seid, in der Stadt, habt ihr nicht den Mittler-Rucksack dabei, sondern das kleine Bauchtäschchen oder das Handtäschchen. Und als Nummer 4, und das ist etwas, was wir beide haben, du hast so ein kleines Tagesrucksäckchen und ich habe einfach so ein Turnsäckchen, ein Kitchener, wo du dann eben durch den Tag irgendwie anhast und so, wo du einfach kannst verstauen, keinen Platz braucht. Aber das ist so ein das Viertaschenprinzip und dann seid ihr super ausgerüstet für jede Situation, wo das dahin geht. Könnt ihr den Rucksack einräumen, ausräumen und entsprechend das packen, was ihr braucht für den Tag.
Genau. Der nächste Reisetipp wäre dann, dass man, wenn man sich auf Reisen befindet, also sich von einem Punkt A nach Punkt B bewegt, dass man immer noch ein Set an Kleidern dabei hat in seinem Handgepäck. Irgendwie ein paar frische Jungerhosen, vielleicht ein Badzeug, je nachdem, ein paar lange Hosen, ein Pulli. Einfach, dass, wenn das Gepäck nicht ankommt, der immerhin noch etwas hat.
Genau, also speziell auf Langstreckenflüge oder auf Flüge generell kann man es doch eigentlich sagen. So wie wir es eben jetzt gerade hatten von den USA, hier nicht zu fliegen, Socken, Hungerhosen etc. habe ich etwas im Handgepäck gehabt.
Ich bin mir zwar unsicher, ob wir das gleich nicht schon einmal erwähnt haben, weil ich nämlich gesagt habe, dass ich es nicht gemacht habe, dass, wenn es verloren geht, ich etwas Neues kaufen kann.
Stimmt, haben wir auch schon drinnen gehabt. Der ist ein halber Tipp, den wir wiederholt haben und tue den aber noch aufrunden, sage ich jetzt mal, mit unserem absoluten Fernsehtipp oder Netflix-Tipp zu Japan.
nämlich Old Enough. Tommy hat mich, glaube ich, dort aufmerksam gemacht. Wir haben das schon vor langem mal geschaut. Es geht darum, dass kleine japanische Kinder, eben die sind zwischen, sind die 2 und 4?
Ja, also 3 und 5, hätte ich gesagt, plus.
3 und 5, werden eigentlich aus dem Haus geschickt, um Kommissionen zu erledigen. Die Mutter oder der Vater tut nachher bestimmte Sachen in Auftrag geben, dass das Kind muss kaufen muss. Und die Kinder werden mit versteckten Kameras und Mikrofon begleitet. Und das ist unglaublich herzig. Und man sieht dann auch, dass irgendwie der Ziel gleich Angst ist als bei uns. Also ich glaube, die Selbstständigkeit wird noch früher und stärker gefördert, als es bei uns der Fall ist. Weil wir würden jetzt bei uns nicht so ein kleines Kind im Migros allein einkaufen. Und ja, das ist wirklich so, so süß. Schaut ja. Da rein.
Absolut. Gibt noch einen kleinen Einblick in die japanische Kultur. Ja. Nebst diesen Sachen, eben, es sind irgendwelche Aglos oder Dörfli, die sie das machen. Nebst dem klassischen Japan-Bild, das wir alle schon kennen, mit Tempeln, Samurais und Tokio, Grossstadt.
Genau.
Ja, das war es von Japan, von Asien. Wir werden euch jetzt hier vom zweiten Kontinent sehr viel berichten. Nordamerika, beziehungsweise dann auch Südamerika. Und das wär's, glaube ich, noch das letzte Wort zu Asien.
Ja, wir werden es irgendwie ein bisschen vermissen. Aber wir freuen uns jetzt enorm, die andere Seite der Welt zu entdecken. Ja, und schön begleitet ihr uns hoffentlich weiterhin. Und ja. Ich wünsche euch ganz eine gute Woche. Ja,
wie man in Japan sagt, Sayonara, was zwar heisst auf Wiedersehen und nimmer
auf
Wiedersehen.
Auf nimmer Wiedersehen. Ja,
aber nehmen wir mal für Asien für eine Zeit lang auch Sayonara.
Ja, genau. Tschüss.
Tschüss zusammen.